SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Im Studio Hans Lohmann. Die Flutnacht an der Ahr und die mögliche landespolitische Verantwortung. Der Rheinland-Pfälzische Landtag startet einen Untersuchungsausschuss. Die Opposition im Landtag sieht die Landesregierung in der politischen Verantwortung oder will das zumindest prüfen lassen. Geprüft wird bereits mehrfach. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Föhler wegen des Verdachts, dass er Warnungen nicht richtig bearbeitet hat. Eine Enquetekommission des Landtags prüft, was politisch verbessert werden kann durch die Fluterfahrungen. Und jetzt also auch noch ein Untersuchungsausschuss. Christian Baldauf, CDU-Fraktionschef im Landtag, hat diesen Ausschuss beantragt und will diese Fragen geklärt sehen.
Wieso wurde über das Landesuntersuchungsamt, das bei Frau Ministerin Spiegel angesiedelt ist, nicht richtig gewarnt? Die zweite ist natürlich, wieso hat die Kreisverwaltung nicht richtig reagiert? Und die dritte, nicht weniger entscheidende, ist, wieso fährt der Innenminister Herr Lewent an diesem Abend nach Ahrweiler, geht in den Krisenstab und fährt aber um 19:30 wieder weg. Nachts dann um 12, 12:30 wird Ahrweiler überflutet. Zum Zeitpunkt, als Herr Lewent dort ist, sind aber schon Gemeinden wie beispielsweise Schuld überflutet gewesen. Diese Fragen müssen beantwortet werden, weil da scheint etwas in der Meldekette nicht funktioniert zu haben. Im Prinzip hat sich Herr Lewent vom Acker gemacht.
Verständlicherweise sehen das nicht alle so im Rheinland-Pfälzischen Landtag. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg hat Matthias Zahn gefragt, unseren Korrespondenten aus der Redaktion Landespolitik, ob der Landtag darüber schon diskutiert hat, bevor der Untersuchungsausschuss dem nachkommt, was in seiner Bezeichnung steckt, nämlich untersuchen.
SPD-Fraktionschefin Sabine Betzing-Lichtentäler hat gesagt, dieser Urausschuss, der ist zu respektieren. Das ist ein gutes Recht der Opposition. Und die SPD und auch Grüne und FDP haben das dann im Nachgang so bestätigt. Also sagen, wir unterstützen die Aufklärung. Aber die Kritik lautet eben, dass der Untersuchungsauftrag zu unscharf, zu unpräzise wäre, dass das sozusagen eine Untersuchung nach dem Gießkannenprinzip wäre, also viel zu ungesteuert. Und man könnte damit halt die Aufklärung unnötig verlängern. Es ist auch immer wieder ins Feld geführt worden von den Ampelfraktionen, dass auch die Entscheidungen in der Flutnacht von ehrenamtlichen Helfern, von ehrenamtlichen Bürgermeistern untersucht werden soll. Und da sagt eben die Ampel, das ist uns zu viel, wir wollen die Ehrenamtlichen da nicht verschrecken. Dann wird da vielleicht noch geguckt, was haben die falsch gemacht, und werden dann vor den U-Ausschuss gezerrt. Also da sagt eben die Ampel, das ist uns zu weit gefasst, dieser Untersuchungsauftrag, und könnte eher dann Schaden anrichten, gerade was das ehrenamtliche Engagement anbelangt.
Jetzt gibt es ja schon eine sogenannte Enquetekommission zur Flutkatastrophe. Was kann denn jetzt dieser Untersuchungsausschuss leisten, was die Enquetekommission nicht kann?
Der U-Ausschuss ist ein deutlich schärferes Instrument, also das schärfste Mittel, was die Opposition zur Verfügung hat. Da können Zeugen vorgeladen werden. Das ist wie vor Gericht, unter Eidaussagen. Akten können sich die Abgeordneten kommen lassen. Und man merkt, so wie die SPD sich da personell aufgestellt hat, die nehmen das richtig ernst. Das ist einfach eine Blackbox, so ein U-Ausschuss. Und der kann eben sehr viel intensiver wühlen und nachforschen und nachhaken als diese Enquetekommission. Und ja, da hat die Regierungsseite schon großen Respekt davor.
Vielleicht nimmt die SPD es auch deshalb besonders ernst, weil CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sich ja gerade auch konzentriert mit seiner Kritik auf den Innenminister Roger Lewent von der SPD. Baldaufs Vorwurf ist, Lewent, der sei zwar am Flutabend beim Krisenstab gewesen, aber dann zu früh wieder abgereist. Inwiefern wurde das denn heute schon im Landtag diskutiert?
So tief ins Detail ging es da nicht. Für die CDU hat Gordon Schnieder gesprochen. Er soll auch der Obmann der CDU im U-Ausschuss werden. Und das war eher doch übergeordnet. Er hat natürlich dann Fragen gestellt. Also wann wusste wer was in der Landesregierung? Und war es wirklich so unvorhersehbar? Innenminister Lewent hat ja von einer Momentexplosion des Wassers gesprochen. Also da wird die Opposition nachhaken jetzt in den nächsten Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren. Einmal Innenminister Lewent und auf der anderen Seite im Visier der Opposition auch Umweltministerin Spiegel, der Hochwassermeldedienst untersteht. Und da eben auch die Frage, war das wirklich alles so unvorhersehbar, wie es die Landesregierung darstellt? Oder hätte man früher warnen können? Und das ist eben auch die zentrale Frage, die da heute formuliert wurde. Wäre es möglich gewesen, mehr Menschenleben zu retten?
Landespolitik-Korrespondent Matthias Zahn. Zu den kleinen Glücksmomenten in der Jahrhundertkatastrophe gehört weiterhin viel ehrenamtliche Hilfe. Auf ganz besondere Weise setzt sich Ruth Ehrenstein ein. Sie hat ein Online-Lexikon namens Flutwiki ins Leben gerufen unter flut-wiki.de mit ähnlicher Aufmachung wie das allgemeine Internetlexikon Wikipedia. Claudia Deck hat Ruth Ehrenstein gefragt, warum sie als Westerwälderin in Dernbach, also weit weg vom Flutgebiet, auf die Idee kam, für solch ein Informationsportal.
Ja, zum einen, ich stamme ursprünglich aus dem Kreis Ahrweiler, aber nicht aus der Ecke, die betroffen ist. Und zum anderen, ich habe früher an der Universität in einem Forschungsinstitut in Koblenz gearbeitet, das sich mit Webwissenschaften beschäftigt und habe dadurch noch einen besonderen Draht zu der Thematik und habe auch schon für Erstsemester sowas damals aufgebaut.
Es gibt ja die ein oder andere Börse für Unterkünfte oder auch für Handwerker. Was kann jetzt Ihr Wiki-Angebot, also in Lexikonform, besser? Was ist da anders?
Genau, die Leute können gucken, wenn sie so eine Börse suchen, welche Börsen gibt es überhaupt insgesamt in ganz Deutschland zu dem Thema. Wir haben das ein bisschen auf der Startseite aufgegliedert nach den großen Gebieten, Soforthilfe, Wiederaufbau, Unterbringung und so weiter.
Das heißt, das Wiki-Angebot versteht sich quasi als Übersichtsseite, genau, über eine Bündelung der verschiedenen Angebote.
Genau.
Und in welchem Bereich, können Sie das sagen, ist bisher das Informationsbedürfnis am größten?
Ganz viel wird nachgefragt nach Übernachtungsmöglichkeiten für die freiwilligen Helfer, die Spendenausgaben stellen und die Spendenmöglichkeiten. Und jetzt mit der Zeit auch immer mehr nach den Soforthilfegeldern und den Wiederaufbaugeldern, wo die und wie die beantragt werden können.
An diesem Lexikon schreiben Menschen ehrenamtlich mit. Sie nutzen also die Schwarmintelligenz. Das ist wie bei dem richtigen Wikipedia-Lexikon. Woher nehmen Sie denn eigentlich die Gewissheit, dass da auch wirklich nur vernünftige Sachen dann drin stehen?
Wir treffen uns mindestens einmal die Woche online mit den Leuten, machen auch einen ganz kleinen Hintergrundcheck und überprüfen auch die Informationen, die uns zugetragen werden, nochmal sehr genau. Zum Beispiel bei Informationen zu psychosozialen Angeboten machen wir das so, dass nur ein ganz bestimmter, ausgesuchter Kreis von Leuten diese Informationen einstellen darf. Und die werden auch alle nochmal von der Psychiaterin, die bei uns mit dem Team ist, gegengeprüft, ob die zuverlässig sind.
Lustig finde ich, was Sie bieten. Sie schreiben auf Ihrer Seite, reichlich Arbeit ohne Bezahlung, Kaffee, Kekse und frisches Obst, aber nur, wenn du sie dir selber besorgst und bezahlst. Aber jetzt mal ernsthaft, warum lohnt es sich auch wiederum, bei diesem Wiki mitzumachen?
Zum einen, man kann ganz viel lernen. Wir haben ein tolles Team und ich denke, das ist auch eine sehr nachhaltige Form der Hilfe. Und die können halt auch Leute leisten, die nicht körperlich vor Ort sein können und mit Dreck schleppen, Wände abstemmen oder Ähnliches tun können.
Ruth Ehrenstein über ihr ehrenamtliches Portal flut-wiki.de. Zufällig haben sich heute auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Hamburg getroffen, um sich zum Thema Extremwetter auszutauschen. Unter ihnen ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Er sieht im Gespräch mit Claudia Deck Handlungsbedarf dabei, die Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Bereiche zu verbessern.
Wir müssen jetzt Lehren daraus ziehen, wir müssen überlegen, das war heute auch schon ein Punkt, ich habe mit einigen Wissenschaftlern darüber gesprochen, wie können wir beispielsweise es schaffen, die Niederschlagsvorhersagen, zum Beispiel auch der Kollegen des Deutschen Wetterdienstes, waren ja sehr, sehr gut. Die Hydrologen ihrerseits schauen natürlich jetzt wieder auf die Flüsse. Und wir haben gesehen bei diesem Unwetter im Juli, dass ein zentraler Punkt natürlich war, nicht nur die Landschaftsstruktur, also die Orographie der Region, sondern auch die Tatsache, dass sich alle Flutwellen der kleinen Flüsse praktisch so gestaltet haben, dass sie sich alle gleichzeitig überlagert haben. Und dann haben sie immer das Problem in einer Engstelle, dass dieses Wasser beschleunigt wird. Das ist der Düseneffekt. Und das ist für die Vorhersage ganz wichtig, Meteorologen, Hydrologen noch näher zusammenzubringen, um hier möglicherweise dann eben über die Niederschlagsmenge hinaus auch noch präziser werden zu können in dem, was dann für die Flüsse geschehen kann.
Das ist die wissenschaftliche Seite. Aber Otto Normalverbraucher kann da, glaube ich, schon ziemlich frustriert werden, wenn man das alles so hört. Sie haben sich ja seit Jahren, seit Jahrzehnten mit dem Klimawandel befasst. Zieht euch warm an, es wird heiß, heißt eines Ihrer Bücher. Und diese Woche kommt raus, besser leben. Können Sie uns denn irgendwie Mut machen? Also wie kann ich denn besser leben angesichts dieses Klimawandels und angesichts auch der Wahrscheinlichkeit, die ja zunimmt, dass solche Naturkatastrophen passieren?
Also ich korrigiere nur ganz ungern, aber ich sage, das Buch heißt Besser machen.
Okay.
Zum einen, wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, wir sind so klein. Wir in Deutschland sind zwar nur 80 Millionen, aber wir sind auf der Liste der Emittenten von jetzt dem wichtigen Treibhausgas Kohlendioxid Nummer 6.
Das heißt, es gibt 194 Länder auf dieser Welt und wir sind Nummer 6. Wir können und aus meiner Sicht müssen wir, wenn wir auf Platz 6 stehen, die Emissionen reduzieren. Und um das zu können und um Leute hoffnungsvoll mitzunehmen, und zwar mit begründeter Hoffnung, muss ich mit Beispielen arbeiten. Ich muss mir anschauen, was gibt es schon Gutes. Ich meine, Klimawandel ist ein globales Thema. Ich schaue zum Beispiel, das tun wir auch in dem Buch, mal nach Afrika. Einfach, was gibt es auf einem Kontinent, den wir so ein bisschen für vergessen erachten, nicht für gute Ideen? Und die mal zusammenzutragen, dass wir uns nicht den ganzen Tag das Negative immer wiederholt berichten, bis wir an einer gewissen Hoffnungslosigkeit leiden. Dieses Hingucken, auf gute Sachen gucken, Leute zum Nachmachen motivieren, mit einfach auch tollen Geschichten.
Tolle Geschichten gibt's im Ahrtal eher weniger. Während der Rheinland-Pfälzische Landtag anfängt, politische Verantwortung für die Katastrophe zu finden, organisieren sich die Menschen so gut es geht. Vergleichsweise Glück im Unglück hat Familie Kreuzberg in Dernau. Das Weingut der Familie ist schwerst beschädigt. Der Betrieb, der mitten in der Weinlese steckt, musste umziehen und die Winzerfamilie gleich mit. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Joachim Wulkopp aus unserem Büro Bad 9a Ahrweiler hat die Winzerfamilie besucht, 15 Kilometer weg von zu Hause.
Eine große Lagerhalle irgendwo in Meckenheim bei Bonn. Dort, wo normalerweise Lkw beladen werden, verrät ein kleines Schild, dass hier das Weingut Kreuzberg aus Dernau im Ahrtal Unterschlupf gefunden hat. Nüchtern, kalt und riesig groß wirkt die Halle. Und doch ist sie die Rettung für die Winzerfamilie, wie Tochter Lisa Kreuzberg sagt.
Das ist eine gute Möglichkeit für uns hier, unser Weingut weiterzuführen. Und wir sind auch einfach nur dankbar dafür, dass wir diese Halle hier haben können. Und also besser geht's fast nicht mehr im Moment.
Vater Ludwig Kreuzberg ist gerade etwa 15 Kilometer entfernt im Ahrtal mit seiner anderen Tochter Lea unterwegs.
Wir kriegen im Moment Material aus ganz Deutschland von Winzern, von Firmen. Teilweise gekauft, teilweise geliehen, teilweise geschenkt, sodass wir jetzt schon in der Lage sind, den Herbst dann auch einfahren zu können.
Die Trauben werden dann nach Meckenheim in die Lagerhalle gebracht. Dort in der Nähe wohnt auch die Familie, vorübergehend. Die ältere Tochter Lea soll den Betrieb mal übernehmen. Sie sieht die Katastrophe auch als Chance, auch für sich.
Ja, wenn der Papa es zulässt, dass ich ein bisschen mitentscheiden darf, dann würde mich das eben sehr freuen, weil wenn ich wirklich früher oder später mit einsteigen soll, dann ja, ist es jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, da so ein bisschen auch meine Ansichten mit einzubringen.
Auch in der Meckenheimer Lagerhalle macht sich bei Tochter Lisa Hoffnung breit.
Wir sind alle guter Dinge, dass wir das bald wieder alles aufgebaut haben und wieder da unten wohnen können und auch wieder glücklich werden können. Da unten.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.